ARD.
Der Herr Kantor ist inkorrigibel. Der Herr Kantor tut nicht allein nichts, sondern erklärt nicht einmal, warum er nichts tut.
Vielleicht ist der nie aus der Pubertät herausgekommen.
Der Bach war ja der erste Thomas Kantor, der keine Universität von ihm gesehen hatte.
Zum Podcast Work-Life Bach, Komponistenalltag im 18. Jahrhundert, begrüßt Sie Grit Schulze. Dieser Podcast ist eine Produktion von MDR Klassik in Zusammenarbeit mit dem Bach-Archiv Leipzig. Und auch zu unserer neuen Episode unseres Bach-Podcasts begrüße ich Professor Dr. Michael Maul als Intendanten des Leipziger Bachfestes.
Guten Morgen.
Diesmal beschäftigen wir uns mit Johann Sebastian Bach und seinen Meisterwerken im Wochentakt. Denn in seinen ersten Leipziger Jahren verfolgte der Thomaskantor das hehre Ziel, jede Woche eine Kirchenkantate zu komponieren und jeden Fest bzw. Feiertag mit Musik zu füllen. Aber dies war nicht seine einzige Verpflichtung. Darüber hinaus erteilte Bach Unterricht an der Thomasschule und er war Leiter des städtischen Musiklebens von Leipzig. Und natürlich mussten seine kompositorischen Ideen auch niedergeschrieben und einstudiert werden. Das klingt nach einem ordentlichen Arbeitspensum. Und wie lässt sich das aus heutiger Sicht einordnen? Dazu haben wir Dr. Mai Hyung Nien eingeladen. In Ihrer Berufsbezeichnung steht psychologische Psychotherapeutin. Frau Nien, Sie waren wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Berliner Charité. Ihr Buch Eins mit allem ist im Herder Verlag erschienen und seit 2020 moderieren Sie zudem den Podcast Achtsam bei Deutschlandfunk Nova. Herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank.
Michael, wir haben gehört, was in etwa alles auf Bachs Schreibtisch lag, aber wie und wo hat er gearbeitet? Wie kann man sich das Umfeld vorstellen?
Naja, der Bach hatte ja eine Dienstwohnung, die war in der Thomasschule, also Wand an Wand mit den Unterrichtsräumen und den Schlafräumen der Thomaner. Über 55 Betten hatte dieses Alumnat der Thomasschule ja damals und wie gesagt daneben über 3 Etagen die Dienstwohnung.
Also muss laut gewesen sein, oder?
Das muss sehr laut gewesen sein und speziell seine Komponierstube, die in der ersten Etage war, die hatte ein Fenster nach Westen raus, dahinter kam praktisch nur die Stadtmauer und dann die Pleiße und so eine recht idyllische Parklandschaft. Also ich glaube, der Blick aus dem Fenster über den Komponiertisch hinaus ins Weite, der könnte durchaus inspirierend gewesen sein. Weniger inspirierend sicherlich diese Geräuschkulisse, die sich da also von der Seite, von den Unterrichtsräumen, aber eben auch von unten und oben, Wohnung der Familie Bach, wo ja nun auch nicht ganz wenige Kinder gelebt haben. Bach hatte ja insgesamt 20 Kinder.
Kinder.
Ich meine,
genau,
die waren nie alle gleichzeitig da und es sind ja auch leider die Hälfte der Kinder gestorben. Aber es heißt ja so schön, in seinem Haus sei es zugegangen wie in einem Taubenhaus. So sagt es ja Karl Philipp Emanuel, der zweitälteste Bachsohn. Und ich denke, so kann man sich das wirklich von der Geräuschkulisse vorstellen. Es wurde vielleicht nicht so gegurrt, aber ganz, ganz viel sicherlich gesungen, aber eben auch durcheinander gesprochen.
Mai Hyung Nien, wenn Sie das jetzt hören, das klingt ja so, als wäre die private Atmosphäre und das Arbeitsumfeld eigentlich auf engstem Raum. Aus heutiger Sicht als Psychologin, ist diese Arbeitsweise gesund, wenn es keine wirkliche Trennung gibt?
Es ist natürlich schwer, da, wenn man diese räumliche Distanz hat, ja, dann vielleicht auch gedanklich wirklich auch abzuschalten. Und so ist man permanent natürlich konfrontiert mit all den To-Dos, die noch anstehen. Also ich glaube, es ist ziemlich herausfordernd, wenn ich das so höre.
Und das erinnert mich auch ein bisschen an die Zeiten der Pandemie, wo sich alles auf engstem Raum geballt hat. Also wo man wirklich gearbeitet, mit den Kindern gelebt und dann noch kreativ war und seinen Haushalt führen musste.
Richtig, ja. Also ich denke, am Anfang, da waren ja alle während der Pandemie auch so, ach ja, da muss man nicht mehr fahren, die Anfahrtswege fallen weg, ein bisschen Entlastung, aber dann spätestens dann so zu sehen, irgendwie, man kriegt gar keine Distanz mehr, das war für viele sehr belastend, für mich übrigens auch, ja.
Unsere heutige Episode trägt ja die Überschrift Meisterwerke im Wochentakt, Work-Life-Balance. Mittlerweile wird der Begriff Work-Life-Balance vielfach verwendet. Das kann ein Zeichen dafür sein, dass man heute einfach mehr Achtsamkeit auf seine mentale Gesundheit legt. Ist dem so? Und wie spielt da die Balance zwischen Freizeit und Beruf hinein?
Ich denke tatsächlich, das Thema psychische Gesundheit ist immer mehr im öffentlichen Diskurs, was wirklich, wirklich gut ist, weil mentale Gesundheit oder auch psychische Erkrankung, das war eine lange Zeit sehr stigmatisiert, ist es immer noch, ja. Aber ich denke, dass Menschen zunehmend ein Bewusstsein dafür entwickelt haben, wie wichtig es einfach ist, dass wir diese Balance einfach finden und nicht nur von morgens bis abends arbeiten und dabei krank werden.
Nun war Johann Sebastian Bach ja nicht in der freien Marktwirtschaft tätig, sondern er war Angestellter der Stadt. Wir haben jetzt am Anfang gehört, was der eigentlich alles so zu tun hatte. Wäre dieser Arbeitsumfang rein arbeitsrechtlich heute möglich?
Aus einer rechtlichen Sicht weiß ich das gar nicht. Ich denke, was wichtig ist, ist, dass man Pausen einplant. Also, dass Menschen, die angestellt sind, auf jeden Fall genügend Pausen haben. Und da weiß ich gar nicht, was da bei ihm vorgesehen war an Pausen.
Also, das ist eine gute Frage. Ich würde es gern ganz, ganz genau beantworten können. Tatsächlich haben wir nur relativ wenig. Wir haben einen Arbeitsvertrag, da steht natürlich nichts über Pausen drin. Da steht auch nichts drüber drin, wie viel Urlaub er nehmen kann. Es steht nur drin, wenn er Urlaub nehmen will, muss er das beim Oberbürgermeister direkt beantragen. Und wahrscheinlich war ja dem 17., 18. Jahrhundert dieser Begriff Work-Life-Balance irgendwie relativ fremd. Und ich stelle mir das tatsächlich auch bei dem Bach so vor. Der ist ja, das berichten auch die Kinder, wir haben ja diesen berühmten Nachruf auf Bach, dass er eben getragen war, Tag und Nacht von einem Eifer immer weiterzukommen in der Musik. Und also ja schon als Teenager dieses Notenbuch mit den schwersten Noten, die sein großer Bruder und zugleich Lehrer, mit dem hat er seinen ersten Organisten- oder Orgelunterricht gehabt. Was der ihm vorenthielt, das soll er sich ja dann heimlich nachts aus dem Schrank geholt haben und eben beim Mundenschein abgeschrieben haben über viele Wochen und sich dadurch dann auch vielleicht auf lange Sicht diesen Augenschaden zugezogen haben. So heißt es ja. Also ich glaube fast, dass der Bach selber vielleicht gar nicht so sehr achtsam mit sich war und tatsächlich diesen Fluch und Segen zugleich hatte, dass er gewissermaßen das Hobby zum Beruf gemacht hat. Ja, das wissen Sie vielleicht besser als ich. Ich weiß gar nicht, wann im Grunde dieses Fach der Arbeitspsychologie, auch der Achtsamkeit also und so weiter überhaupt aufkam. Ja, das ist ja wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal ganz sachte, eine Erfindung des 20. Jahrhunderts, höchstens vielleicht des späten 19. Jahrhunderts, oder?
Ja, genau, das kam später, die Achtsamkeit, die hat wirklich so eine Akzeptanz gefunden in den letzten 20 Jahren, weil es einfach mehr wissenschaftliche Arbeiten dazu gab. Aber, ja.
Trotzdem bleibt es für uns ein Rätsel, wie Bach gerade in seinen ersten drei Leipziger Jahren in halsbrecherischem Tempo und mit kreativem Furor und dazu, wie wir gehört haben, in einem lauten Umfeld Woche für Woche das musikalisch Progressivste ersinnt. Wie ist das möglich und kann das auf Dauer funktionieren? Also wäre Bach aus heutiger Sicht ein Burnout-Kandidat?
Also ich denke, dieses Durcharbeiten am Anfang, das kann einem natürlich auch erstmal eine feste Routine bieten. Ne?
Ja.
Also die ersten Monate und Jahre, da denke ich, da hat man einen festen Zeitplan. Man weiß, wann steht man auf, wann setzt man sich an seinen Tisch, arbeitet. Und das gibt einem erstmal Sicherheit. Viele kennen das ja vielleicht auch, wenn sie an einem Projekt saßen, vielleicht eine Abschlussarbeit oder so, dann ist man super fokussiert und konzentriert. Mhm. Aber wenn diese Aufgabe wegfällt, fällt man ja erstmal in so ein Loch. Ne?
Ja.
Also das heißt, es gibt einem erstmal etwas, wenn man so lange durcharbeitet, aber dann, wenn man das mehrere Jahre macht, wirklich keine Pausen hat und dieser Druck, auch diese Ergebnisse liefern zu müssen und auch irgendwie in Konkurrenz mit sich selbst, ne, dann die nächste Woche noch etwas Brillanteres abliefern zu müssen, das muss sehr schwierig sein, ja.
Ich habe ja irgendwann mal diese Frage gestellt, ob der Bach vielleicht so etwas gehabt haben könnte. Es gibt da einfach so einen Beleg aus den 1740er Jahren. Da behauptet einer, der Thomaner unter Bach gewesen ist, bewirbt sich später auf irgendeine Kirchenmusikerstelle und sagt, er habe anstelle des Kapellmeisters Bachs für zwei ganze Jahre die Kirchenmusik an beiden Leipziger Hauptkirchen aufführen und dirigieren müssen und allzeit gut bestanden. Also der sagt sinngemäß, ich habe zwei Jahre lang anstelle Bachs den Thomaskantor gespielt, was natürlich total krasse Behauptung ist. Damals hat, glaube ich, die Zeit daraus einen Artikel gemacht, der war überschrieben, ist Bach der Erfinder des Sabbatjahrs? Und die Bild-Zeitung hat getitelt, hatte Bach Burnout.
Und dann würde ich gleich mal die psychologische Psychotherapeutin fragen, was sind denn Merkmale eines Burnout? Bevor man da reingerät, sollte man ja hoffentlich schon vorher die Anzeichen erkennen.
Ja, also es gibt so drei Kernkomponenten, die solch einen Burnout ausmachen. Einmal so ein Gefühl der Erschöpfung, damit ist so eine körperliche, aber auch emotionale Erschöpfung gemeint. Da würden dann Betroffene sagen, ah, ich fühle mich irgendwie so ausgebrannt oder auch morgens, wenn ich aufstehe nach dem Schlafen, bin ich immer noch müde. Und die zweite Kernkomponente ist so eine mentale Distanz oder auch Depersonalisierung. Also dass man das Gefühl hat, man ist von der Arbeit distanziert, etwas, was einem einfach so viel Spaß früher gemacht hat, dass man sich gar nicht damit identifizieren kann. Es fühlt sich gleichgültig, wird aber auch zunehmend zynisch und auch, ja, reagiert mit Verachtung, Spott und auch feindselig, ja, mit Menschen, die auf der Arbeit, im Arbeitsumfeld, mit denen man zu tun hat. Und drittens so ein Gefühl der Ineffektivität und auch eine tatsächliche Leistungsminderung, also dass man das Gefühl hat, man bringt einfach gar keinen sinnvollen Beitrag mehr und es schleichen sich auch Fehler ein.
Und dann sollte man die Handbremse ziehen.
Also dann steckt man schon mitten im Burnout, würde ich sagen. Das ist dann schon sehr spät. Also eher, wenn man merkt, hey, ganz am Anfang, man gerade körperlich, also der Körper, der liefert viele Signale. Wir hören oft nur nicht hin, ne? Wenn wir merken, wir können uns nicht mehr konzentrieren oder werden müde, dass man da schon anfängt so zu gucken, dass man einen Ausgleich findet.
Und das ging tatsächlich, glaube ich, dem Bach auch so bei diesen drei Punkten, die Sie gerade gesagt haben. Ja. Da würde ich sagen, also bei dem zweiten, also die Leistungsminderung, die sehe ich nicht. Also der hat ja bis zu seinem Lebensende eigentlich immer noch eine Schippe draufgelegt, was die Komplexität seiner Werke betrifft. Aber es gibt so einen schönen Moment im Jahr 1739. Bach ist seit einigen Jahren wirklich über Kreuz mit seinen Leipziger Vorgesetzten. Da waren ja die Verhältnisse nicht so gut. Bach war auch wirklich nicht gut, wenn es mal Stress gab, sich einfach mal mit den Gegnern an den Tisch zu setzen und einen Kompromiss auszuhandeln.
Darüber werden wir in einer Podcast-Folge auch noch reden.
Das ist wirklich nötig, ja. Nee, aber 1739, da kommt dann eben ein Abgeordneter der Stadt, der sogenannte Stadtschreiber, zum Kantor Bach, klopft also an seine Wohnung und soll ihm übermitteln, dass er eben diesem Jahr seine Passionsmusik, wahrscheinlich die Johannespassion, nicht aufführen darf. Und er hat dann protokolliert, wie Bach reagiert hat. Und da schreibt er also ins Protokoll, der Kapellmeister Bach habe gesagt, er versteht gar nicht warum, aber er sei doch ohnehin nur ein Onus und hätte gar nichts davon. Und Onus heißt praktisch eine Last. Also er hat sinngemäß gesagt, also es ist eh alles sinnlos, was ich hier mache. Ich bin euch nur eine Last. Lasst mich in Frieden. Also er hat verbal den Stinkefinger gezeigt. Ja, und da spricht schon allerhand Frust daraus. Und ich meine, wir haben eben zugleich diesen Befund, dass tatsächlich ab den 1730er, 40er Jahren dann anders als in diesen ersten Jahren, wo er so durchkomponiert hat, Kirchenmusik, eben da auf diesem Feld kaum noch etwas entsteht. Ich würde aber nicht so weit gehen und sagen, der hatte da einfach auf der Komponierbank einen Burnout, sondern er hat sich einfach da seine kompositorische Energie mehr auf Felder gelenkt, die jenseits seines Arbeitsvertrags waren. Hat Klavierübungen komponiert, also die Goldberg-Variationen entstehen in dieser Zeit, diese komplizierten, kontrapunktischen Werke wie die Kunst der Fuge und so weiter. Also offensichtlich, das Feuer war schon noch an, aber der Frust war gewaltig.
Das ist ja ein Satz.
Also ich kann ja verstehen, dass man ein Handwerk entwickelt, ein musikalisches, was einem erlaubt, wirklich immer auf sehr, sehr hohem Niveau gewissermaßen am Fließband zu komponieren, aber dass eben tatsächlich da noch so viel Innovationskraft drin ist. Das ist erstaunlich. Ich muss es vielleicht auch ein bisschen relativieren. Also tatsächlich alle großen Kapellmeister damals oder Kirchenmusikdirektoren, die was auf sich hielten, die haben eigentlich ihr Repertoire selbst komponiert. Und wenn man da eben jeden Sonn- und Feiertag eines Kirchenjahres mit einer Kantate bespielen wollte, hieß das im Grunde, pro Woche mindestens eine Kantate zu komponieren, teilweise noch engere Intervalle. Ein Telemann in Hamburg, ein Fasch in Zerbst, ein Graupner in Darmstadt, die haben das ja nicht nur wie Bach irgendwie 3-4 Jahre durchgezogen, sondern im Grunde ein Berufsleben lang. Und es gibt so eine schöne Bemerkung in der Autobiografie von Faschs Sohn, der sagt da so ein bisschen sinngemäß, also er kann sich an seinen Vater eigentlich nur dahingehend erinnern, dass der halt in seiner Komponierstube saß und komponiert hat, und zwar den lieben langen Tag. Ja, also so scheint es gewesen zu sein, und Bach hatte da noch vielleicht einen Vorteil, der ihm das Abschalten vielleicht dann sogar auch erleichtert hat. Bach hat sich nicht jetzt als Komponist ans Klavier gesetzt und gewissermaßen seine Melodien gefunden und dann aufgeschrieben, sondern der sitzt tatsächlich am Schreibtisch und der hört in sich hinein. Und aus dem Kopf geht das über die Feder aufs Notenpapier. Ich stelle mir ja auch immer ein bisschen so vor, aber vielleicht schließe ich da von mir auf Bach, dass das alles spät nachts passiert, weil es dann vielleicht etwas ruhiger ist und weil man eben nachts vielleicht weniger vom Umfeld gestört wird. Aber keine Ahnung, also wie sich das so damals dargestellt hat.
Michael, was du gerade gesagt hast, dass seine Ideen direkt aus dem Hirn aufs Papier geflossen sind. Es gab ja auch wirklich keine Skizzen.
Keine Skizzen.
Und man hat auch Beispiele gefunden. Vielleicht können wir das nachher mal musikalisch bringen. Die Kantate, die hat er im zweiten Jahr geschrieben, zum ersten Weihnachtstag. Gelobet seist du, Jesus Christ. Da sieht man, dass er die Sätze 1, 3 und 5 auf die erste Partiturseite schon aufskizziert hat, also um vielleicht zum einen auch Papier zu sparen, aber um diese Ideen eben sofort aufs Papier auch zu bringen. Also das heißt, er muss wie ein Schachgroßmeister seine Züge vorausgesehen haben.
Also das ist ein sehr, sehr schöner Vergleich, liebe Grit. Klar, so ein Schachspieler, der muss natürlich genau wissen, was passiert dann irgendwie in 5 Zügen. Mhm. Und Bach macht das tatsächlich manchmal. Das ist diese berühmte erste Seite der Sanctus-Partitur da in 1725. An den Weihnachtsfeiertagen, wo er eben praktisch unten sich schon am Seitenende das Liedthema notiert zu der Kantate, die er dann eben für den dritten Weihnachtsfeiertag schreiben wird. Also da will er für sich sicherstellen, dass er irgendwie schon mal in so einer hinteren Gehirnwinde diese Melodie abspeichert, um vielleicht schon mal da so nebenbei zu überlegen, was kann ich damit machen, wenn das dann drankommt. Zugleich hat er sich da auch schon ein Fugenthema, was dann in dem Sanctus erst weiter hinten kommt, eben auch mal schon notiert. Vielleicht auch, weil die Anna Magdalena irgendwie inzwischen zum 12. Mal gerufen hat, jetzt kommt doch mal endlich zum Mittagessen und dass er sich da irgendwie vielleicht vorsorglich diesen Gedanken festgehalten hat.
Also das Sanctus, was dann später in die H-Moll-Messe überging, das haben wir gehört. Und unser Podcast beschäftigt sich heute mit Meisterwerke im Wochentakt bei Johann Sebastian Bach. Zu Gast eben auch Mai Hyung Nien. Und Sie selber erklären in Ihrem Podcast, dass Achtsamkeit immer ein Objekt braucht. Wenn wir jetzt mal das Beispiel Musik nehmen, wenn man sich intensiv damit beschäftigt, wenn man beispielsweise auch ein Instrument spielt, dann ist man ja sehr auf sich fokussiert. Da gerät man, wenn man es ja intensiv macht, wie ich es gesagt habe, selten ins Grübeln, ist im Hier und Jetzt. Vielleicht nimmt man auch den Körper anders wahr. Insofern kann man sagen, hat Bach seine Achtsamkeitsübung ja eigentlich erfüllt.
Also ich finde, dass Musik sich ganz hervorragend eignet, um Achtsamkeit zu praktizieren. Achtsamkeit ist ja diese Fähigkeit, dass wir im gegenwärtigen Moment präsent sind und dass wir all das, was wir beobachten, die Körperempfindungen, Gedanken, dass wir die nicht verurteilen. Ja, eben, also während des Musizierens, da musste er jetzt sein, er konnte ja nicht an 10 andere Dinge denken, aber schier die Leistung, also wenn man ganz viel machen muss, dann muss man aufpassen, auch in der Meditation. Man kann sich sehr stressen, wenn man sich 10 Meditationen am Tag nimmt und es irgendwann zu einem To-Do wird, dann kippt das dann schnell zu einem Stress. Also Yoga, alles ist das Gleiche. Wenn dieses Objekt irgendwann der Stressor wird, dann kann es gefährlich werden.
Stress bedeutet für mich beispielsweise auch unter Zeitdruck zu arbeiten. Nun definieren wir Zeit aus unserer Sicht heute ganz anders, als Bach das tat. Was wir mit Schnelligkeit verbinden, ist vielleicht die Geschwindigkeit eines ICEs oder eines Flugzeugs. Für Bach waren 4 PS unglaublich schnell. Also es lässt sich auch kaum vergleichen. Ne? Der hatte vielleicht auch ein ganz anderes Zeitempfinden als wir.
Naja, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Natürlich ist alles größer, schneller, weiter über die letzten 300 Jahre geworden. Aber ich glaube, bestimmte Dinge, die den Menschen doch permanent begleiten, sind dann doch verdammt ähnlich geblieben. Also ich glaube, wir atmen genauso schnell wie die Menschen damals. Also der Pulsschlag, der wird sich jetzt nicht so großartig geändert haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Menschen des 17., 18. Jahrhunderts noch wesentlich schneller zu Fuß unterwegs waren als wir heute, weil die einfach gewohnt waren zu laufen. Und Johann Sebastian Bach, wir wissen, in seiner ersten Stelle in Arnstadt hatte er mal diesen Trieb, sein großes Idol Buxtehude, Dietrich Buxtehude in Lübeck zu besuchen, und er ist da zu Fuß hingelaufen. Und deswegen wäre ich fast ein bisschen vorsichtig zu unterstellen, dass es alles damals irgendwie wesentlich langsamer gewesen. Wir können es auch uns indirekt erschließen, dass es eigentlich gar nicht so sehr anders gewesen sein kann als heute. Um 7 ging sonntags der Frühgottesdienst los und es war klar, dass um 8 der Pfarrer auf der Kanzel stehen musste, um eine Stunde zu predigen. Bis dahin musste allerhand Liturgie abgearbeitet sein und eben auch die Kantate. Und deswegen ist, glaube ich, kein Zufall, dass eben die meisten Bach-Kantaten immer so 18 Minuten plus minus 2 Minuten lang sind, dann kommt das nämlich ziemlich genau hin. Und wenn man das erreichen will, dann darf man wirklich die Stücke jetzt nicht zu langsam musizieren.
Maihyung, Sie sind Buddhistin und der Buddhismus befriedigt auch die Sehnsucht der Menschen nach Verlangsamung. Was wir jetzt gehört haben, was raten Sie? Ich habe das Gefühl, wir leben doch schneller als Bach das tat.
Ich denke, die Umgebungsreize, die erfordern einfach sehr viel. Also beispielsweise, wenn wir jetzt eine E-Mail erhalten oder irgendwie eine Nachricht auf dem Handy, es ploppt sofort auf und das sind dann so Signale, antworte mir jetzt sofort. Ne? Mhm. Das hat sich vielleicht etwas geändert, aber so wie Herr Professor Moll, ich würde auch sagen, der Sonntag ist da, die Wochen sind getaktet, wie sie getaktet sind, die Sonne geht auf und unter zur selben Zeit. Das ist ähnlich, aber wie wir mit dieser Umwelt umgehen, wie wir Nachrichten konsumieren und wie wir darauf reagieren, das denke ich, das ist sehr wichtig, dass wir da einen guten Umgang mit finden. Und im Buddhismus beispielsweise, aber auch so mit der Achtsamkeitspraxis, das ist ja ständig eine Einladung, innezuhalten und zu stoppen. Tatsächlich, also Meditation bedeutet ja nichts anderes, wir setzen uns hin und machen erstmal nichts, ja. Das ist eine sehr radikale Weise zu stoppen, wir gehen nicht weiter. Unser Körper bleibt stehen, sodass wir auch unseren Geist beruhigen können. Das können wir trainieren und einfach immer wieder zu spüren, wir müssen nicht sofort reagieren. Das heißt aber auch nicht, dass wir alle sehr, sehr langsam und vermindert in unserer Leistung sind, sondern nicht, dass wir denken, okay, da ploppt ein Licht auf, die E-Mail blinkt oder es macht Piep, dass wir direkt agieren müssen.
Noch ein weiteres Phänomen zeigt sich ja in Bachs Leben und das ist ja unser Podcast, dieses Thema. Er hatte, wie wir gehört haben von Michael Maul, einen wirklich kurzen Arbeitsweg. Auch wenn wir vorhin drüber gesprochen haben, dass er wirklich von Arnstadt nach Lübeck gelaufen ist. Aber man hat das Gefühl von viel Bewegung, wie wir das bei Beethoven hatten, der ausgiebige Spaziergänge, der war dafür bekannt. Da kann eigentlich nicht die Rede sein. Und das einzig erhaltene Porträt von Hausmann, welches noch zu seinen Lebzeiten gemalt wurde, das zeigt ihn auch als üppigen, auch sehr im Fleische stehenden Mann. Auch da würden Sie sicher heute empfehlen, Menschen, die angestrengt mit dem Geist arbeiten, die brauchen ja auch mal Bewegung. Also lebte dieser Mann gesund?
Also wir haben leider keinen Speiseplan. Ich meine, die wenigen Hinweise, die wir haben, was weiß ich mal, Orgelschmäuse, an denen er teilgenommen hat, da scheint er schon sehr, sehr üppig zugelangt zu haben. Inwiefern jetzt dieses Bild, was wir haben, wo er Anfang 60 ist, da wirklich repräsentativ ist, weiß ich nicht so richtig. Mhm. Ich glaube aber schon allein die vielen Verpflichtungen, die er hat. Es ist ja nicht nur das Komponieren. Er ist eben Musikdirektor der gesamten Stadt. Er ist für jedwedes Begräbnis, jede Hochzeit, was die musikalischen Anteile da betrifft, verantwortlich. Also ich glaube schon, dass der auf seiner Schritte-App, die er wahrscheinlich noch nicht hatte, aber bestimmt da pro Tag mindestens immer 20.000 zustande gekommen sind. Das kann ich mir schon vorstellen. Wir haben jetzt keine Belege, dass er irgendwie besonders gern in die Natur gegangen ist. Vielleicht ausgiebige Spaziergänge entlang des Pleißenufers gemacht hat. Ein Hinweis vielleicht mal noch. Bach schreibt an ein paar Stellen, einerseits in Werktiteln, andererseits eben auch in einem Traktat über den Generalbass, den er genutzt hat, um eben seinen Thomanern da die Grundzüge der Musik beizubringen, dass Musik eben auch dient, nicht nur zur Ehre Gottes, das ist natürlich das Allerwichtigste, aber eben auch zur Rekreation des Gemüts. Und ich glaube, das gibt uns vielleicht einen Hinweis, wie er die Frage beantwortet hätte, Wie meditiert er? Wann ist er mal sozusagen ganz bei sich und ist der Stress irgendwie, den die Welt mit sich bringt, außen vor? Vielleicht dann doch in dem Augenblick, wo er performt. Ja, also wo vielleicht das, was mit Mühe und Arbeit auf dem Notenpapier entstanden ist, spielen kann. Da ist er vielleicht wirklich ganz bei sich. Denn dieser also Rekreation des Gemüts ist schon ein starker Begriff. Und das heißt ja eben, glaube ich, jetzt mein Verständnis, eben tatsächlich in diesem Augenblick abzuschalten vom Alltag, von den Nöten des Alltags und eben so eine Art innere Meditation zu haben mit dem Hilfsmittel der Musik.
Also vielleicht war das, weil wir vorhin ja auch besprochen haben, Musik war sein Leben und das bestimmte auch nach seinem Arbeitsalltag in Anführungsstrichen. Er hat seine Söhne unterrichtet, er hat sich ja immer mit Musik beschäftigt, er hat zu Hause musiziert, wahrscheinlich hat er es überhaupt nicht getrennt und das war für ihn vielleicht gar nicht dieser Stress, den wir uns jetzt vorstellen, oder Michael?
Also mein Eindruck ist, dass es genauso sich verhalten hat, beziehungsweise ohnehin Menschen, die so total in ihrem Beruf aufgegangen sind, in vergangenen Jahrhunderten sich da wahrscheinlich sehr viel weniger Gedanken darum gemacht haben, was ist jetzt dein Ausgleich? Also ich bin weit davon entfernt, mich mit Bach zu vergleichen, aber mir müssen auch immer meine nächsten Angehörigen jetzt sagen, jetzt hör doch mal auf, ja, leg mal die Noten oder leg mal das Buchmanuskript zur Seite und so weiter. Und ich sage dann immer, naja, wisst ihr, ja, würde ich gern. Andererseits das Gefühl, wenn ich das dann jetzt mal wirklich fertig habe und zufrieden bin, das beschert mir dann tatsächlich so eine Art innere Ruhe und vorher kriege ich die gar nicht hin, auch wenn ich jetzt spazieren gehe. Und dennoch, ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Und vielleicht ist es ein Stück weit dann auch eine Typfrage.
Wir haben ja jetzt eine psychologische Psychotherapeutin hier.
Ja.
Was würden Sie denn Menschen, die so angestrengt mit dem Geiste arbeiten, empfehlen? Die brauchen ja einen Ausgleich.
Ja, wir wissen aus der Forschung, wenn wir Pausen machen, wirkliche Pausen, so ein bisschen das Gegenteil tun von dem, was wir einfach ganz viel gemacht haben, was uns in die Erschöpfung bringt. Also wenn wir den ganzen Tag am Laptop sitzen oder am Schreibtisch komponieren, dass wir versuchen doch rauszugehen, etwas uns zu bewegen und wirklich auch die Grundbedürfnisse zu erfüllen. Das heißt, eine ausgewogene Ernährung, Bewegung, aber auch ein guter Schlaf, auch wenn es in einem Haushalt sehr laut ist mit vielen Menschen, aber dass wir trotzdem ruhig schlafen können. Und wenn wir da so eine Balance reinkriegen, das hilft auf jeden Fall.
Mai Hyung, erinnern Sie sich an Ihre erste Begegnung mit Johann Sebastian Bach?
Das war irgendwann im Klavierunterricht, also unglaublich lange her, ja. Boah, ich erinnere mich jetzt auch gar nicht mehr an welches Stück, aber ich habe auf jeden Fall was gespielt, eine sehr vereinfachte Version, ja, mit meiner Klavierlehrerin geübt.
Dann danke ich meinen Gästen, Mai Hyung Nien und Michael Maul, die mich bei dieser Folge, wo es um Meisterwerke im Wochentakt, Work-Life-Balance bei Bach ging, begleitet haben. Und ich sage, bis zur nächsten Episode, bleiben Sie achtsam.
Das machen wir.
Danke.
Dieser Podcast ist eine Produktion von MDR Klassik in Zusammenarbeit mit dem Bach-Archiv Leipzig. Redaktion Grit Schulze und Nadja Treigenikasch. Die Einstiegsmusiken stammen von Elizabeth Farr und Son of a Bach. Jingleproduktion Olaf Dix. Idee Bach-Archiv Leipzig.